Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
Das ist die Podcast-Version zur Sendung vom Dienstag, in der ich das allererste Mal im Leben mit jemandem gesprochen habe, der über 100 Jahre alt ist. Wir wollten nämlich wissen, wie das Leben so ist mit 100.
Ich kann lesen, ich kann alles machen. Ich bekomme viel Besuch. Ich habe ein sehr schönes, großes, sonniges Zimmer.
Laut einer Studie des Max-Planck-Instituts für demografische Forschung werden nämlich 30% der Mädchen, die dieses Jahr in Deutschland geboren werden, 100 Jahre alt oder sogar älter. Ist das eigentlich erstrebenswert? Das hören wir in dieser Episode des Update-Podcasts. Ilka Knigge ist mit im Studio, hat sich mit dem Geschmack von alkoholfreien Getränken beschäftigt.
Genau, vor allem von alkoholfreiem Bier. Das kann ja mal zu süß oder auch ein bisschen zu sauer schmecken. Das weißt du jetzt nicht, weil du kein Bier trinkst. Ich sag's dir deswegen.
Auch kein alkoholfreies.
Das ist aber trotzdem ein wachsender Markt, also alkoholfreies Bier. Und deshalb versuchen Forscherinnen und Forscher aus München nun ein alkoholfreies Bier zu entwickeln, das leckerer sein soll. Und ich habe mir mal angeschaut, was da drin ist.
Auch das hört ihr also bei uns. Außerdem sprechen wir über die Festnahmen in Mexiko. Hunderte Migranten aus Honduras, Guatemala oder auch El Salvador, die weiter wollten in die Vereinigten Staaten, wurden festgenommen.
Ja, am Anfang wurden die Menschen, die sogenannten Karawanen, die da letzten Oktober vor allem in den Medien wahrgenommen worden sind, mit offenen Armen empfangen und ganz, ganz viel unterstützt. Aber natürlich ist es auch wie bei uns in Europa so, dass die Bevölkerung beim Thema Migration sehr gespalten ist.
Donald Trump hatte ja gedroht, die Grenze zu Mexiko komplett zu schließen, wenn die mexikanische Regierung da nicht härter durchgreift. War das jetzt das harte Durchgreifen? Wir fragen nach bei unserer Korrespondentin in Mexico City. Der Podcast zum Update vom Dienstag, 23. April 2019. Danke fürs Klicken, Laden und Hören.
Deutschlandfunk Nova.
Sie kommen aus Mittelamerika, wollen durch Mexiko in die USA. Seit einiger Zeit ziehen Migranten in größeren Gruppen in Richtung USA. Und jetzt wurden im Süden Mexikos, im Bundesstaat Chiapas, das erste Mal mehrere hundert Migranten festgenommen. Mit Bussen wurden die Menschen in ein Auffanglager gebracht. Mexiko steht in dieser Sache unter Druck, denn die US-Regierung droht mit Wirtschaftssanktionen und seit einigen Wochen auch damit, die Grenze zu Mexiko zu schließen, wenn die Mexikaner die Migranten nicht aufhalten. Deutschlandfunk Nova-Korrespondentin Christina Fee Möbus in Mexico City. Wie viele Menschen wurden denn da jetzt festgenommen und was passiert mit denen?
Ja, was man so liest und hört hier, ist, dass insgesamt 367 Menschen festgenommen worden sind. Dabei handelt es sich vor allem um Flüchtlinge aus Mittelamerika und aus Kuba. Und darunter waren auch viele Kinder und Familien, die dann mit mehreren Transportern abgeführt worden sind. Ihr Ziel ursprünglich, an die US-mexikanische Grenze zu kommen. 3000 Leute waren es insgesamt, die da als sogenannte Karawane, als große Migrantengruppe im südmexikanischen Bundesstaat Chiapas unterwegs waren. Und Beobachter, die gehen jetzt davon aus, dass die Festgenommenen wieder in ihre Herkunftsländer abgeschoben werden.
Als sie festgenommen wurden, Augenzeugen berichten von verstörenden Szenen, als die Sicherheitskräfte Männer, Frauen, Kinder in Transporter so reingezerrt haben und abtransportiert haben. Vertreter der mexikanischen Menschenrechtskommission wollen sich das Vorgehen jetzt etwas genauer anschauen. Was für Erkenntnisse haben die bisher?
Die haben bisher noch nicht ganz so viel Erkenntnisse. Sie sagen eben selbst, wir wollen jetzt erstmal dokumentieren, was da genau passiert ist und Untersuchungen einleiten. Aber den Behörden sagen, was sie zu tun haben, kann die Menschenrechtskommission ohnehin nicht. Also es ist eine NGO mit beratender Funktion. Was man aber bisher weiß, die Karawane ist auf eine Razzia der mexikanischen Sicherheitskräfte gestoßen. Und die hat den Migranten wohl gesagt, sie sollen sich erstmal ausruhen, eine Verschnaufspause einlegen. Und als die Menschen dann weiterziehen wollten, sind viele von ihnen einfach festgenommen worden. Die nationale Migrationsbehörde hingegen, die sagt, dass eine Gruppe von dieser Karawane gegenüber den Sicherheitskräften aggressiv geworden ist. In welcher Form genau das gewesen sein soll, ist bisher aber noch unklar.
Wie waren das bisher in Mexiko? Haben die mexikanischen Behörden die Menschen eher durchgelassen, in Ruhe gelassen auf dem Weg in Richtung USA? Oder hat man schon vorher versucht, Menschen aufzugreifen und abzuschieben?
Ja, die Bilder, die jetzt rumgingen, sind natürlich aufrüttelnd und die Razzia war recht groß. Zur harten Wahrheit gehört aber auch, dass Mexikos Behörden insbesondere seit Anfang des Jahres massiv abschieben. Also im Januar und im Februar gab es insgesamt mehr als 13.000 Abschiebungen, sprich jeden Tag mehr als 200. Und knapp 2.000 davon sind Minderjährige unter 12 Jahren. Und das widerspricht massiv der Politik, die der mexikanische Präsident Andrés Manuel López Obrador ursprünglich angekündigt hat. Sein Versprechen war nämlich, Migranten bekommen in Mexiko Schutz. Sogar ein Arbeits- und Aufenthaltsvisum für ein Jahr hat er in Aussicht gestellt. Und daraufhin fühlten sich natürlich noch mehr Menschen motiviert, das eigene Land zurückzulassen und das Glück in den USA oder in Mexiko zu versuchen. Also aus Kuba, aus Haiti, sogar aus Kamerun sind in den letzten Wochen wirklich viele Menschen gekommen. Und jetzt sitzen die dann an den US-mexikanischen Grenzorten und nichts passiert, weder von der US- noch von der mexikanischen Behördenseite.
Donald Trump macht Druck auf Mexiko, aber ist auch der wachsende Ärger der mexikanischen Bevölkerung gegenüber den Migranten Grund für diese härtere Gangart der mexikanischen Behörden? Wie hat sich denn die Stimmung der Bevölkerung geändert?
Ja, am Anfang wurden die Menschen, die sogenannten Karawanen, die da letzten Oktober vor allem in den Medien wahrgenommen worden sind, mit offenen Armen empfangen und ganz, ganz viel unterstützt von vielen NGOs, von freiwilligen Helfern und so weiter. Aber natürlich ist es auch wie bei uns in Europa so, dass die Bevölkerung beim Thema Migration sehr gespalten ist, weil es natürlich immer weitergeht mit den Menschen, die ihre Herkunftsländer verlassen. Und gerade in den Grenzstädten kann man das beobachten, Beispiel Tijuana. Die Stadt, die fühlt sich mit dem Thema Migration alleingelassen. Die Menschen dort, die wollen auch nicht mehr das Image von einer der gefährlichsten Städte der Welt haben. Das organisierte Verbrechen, das macht aus Migration ein Business und das hat viel Kriminalität in die Grenzstädte gebracht. Und insofern sind die Leute eben sehr unterschiedlich in ihrer Haltung zum Thema Migration.
Aus Mexico City, Deutschlandfunk-Nova-Korrespondentin Christina Fee Möbus über die Festnahme von mehreren hundert Migranten in Südmexiko, die eigentlich weiter wollten in Richtung USA.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Alkohol trinke ich ja gar nicht. Deswegen stellt sich bei mir die Frage nicht, alkoholfreies oder normales Bier. Für viele ist das aber eine richtige Streitfrage. Ne? Darf man dieses Gesöff, also das alkoholfreie Bier, überhaupt trinken? Oder ist es, wie die Werbung verspricht, isotonisch gesund und cool? Ilka Knigge aus dem Update-Team, was sagst du?
Also ich finde ehrlich gesagt alkoholfreies Weizen sehr gut. Hm. Da schmecke ich kaum einen Unterschied. Aber vielleicht bin ich auch ein Banause, was das angeht. Und ich finde alkoholfreien Sekt ganz gut, wenn man den mischt. Also so bei Hugo oder so. Hm.
Okay. Forscherinnen und Forscher von der TU in München und dem Fraunhofer Institut, die nehmen sich diesem Problem an, dass alkoholfreies Bier oft etwas anders schmeckt. Und sie wollen eine große Studie machen und daraus finden, wie man das alkoholfreie Bier besser machen kann. Ilka Knigge hat sich diese Forschung genau angeschaut. Ilka, wie wollen die das Bier denn besser machen? Etwas zusetzen, etwas anders brauen oder wie machen die das?
Zusetzen ist der Plan. Dazu muss man wissen, dass alkoholfreies Bier ja auf zwei verschiedene Arten hergestellt wird. Also entweder man unterbricht den Gärungsprozess, bevor sich der Alkohol überhaupt bilden kann, oder man sorgt hinterher dafür, dass der Alkohol wieder aus dem Bier rauskommt durch Erhitzen. Und bei beiden Herstellungsarten kann das Bier aber süßer schmecken, ein bisschen bitterer oder auch saurer. Und diese schlechten Geschmackseigenschaften, die wollen die Forscherinnen und Forscher durch Stoffe überdecken, die einen bestimmten Hirnnerv stimulieren. Professor Jessica Freiherr ist Neurowissenschaftlerin und arbeitet mit an dem Projekt und sie erklärt es so.
Die Idee ist, dass man trigeminale Komponenten verwendet und mit trigeminal meine ich sowas wie Menthol, was also so einen frischen Eindruck, so einen Pfefferminz oder frischen Eindruck dazu bringt oder auch Ingwer, also bestimmte Substanzen aus dem Ingwer, die es halt so ein bisschen scharf und brennend machen und damit in so eine Überdeckung von diesem Fehlgeschmack, der durch die Entalkoholisierung kommt, reinkommt.
Außerdem wird noch der Stoff Capsaicin ausprobiert, der ist in Chili drin.
Aber Moment, diese trigeminalen Komponenten, also zum Beispiel Menthol, schmeckt man das dann nicht? Also wird es dann nicht Kaugummi-Bier?
Nein, also diese zugesetzten Stoffe, die sollen eigentlich so eingesetzt werden, dass sie das Bier leckerer machen, aber nicht direkt rausgeschmeckt werden können. Das wird aber alles im ersten Schritt der Forschung mit Probandinnen und Probanden ausprobiert. Die bekommen dann verschiedene Biere vorgesetzt, mal zum Beispiel mit Mentholen, mal mit Capsaicin versetzt, mal mehr und mal weniger. Und die müssen dann verschiedene Fragen zum Geschmack beantworten. Wenn dann ein gutes Bier gefunden wurde, dann wollen die Forscher Forscherinnen und Forscher in einem zweiten Schritt noch im MRT untersuchen, wie das Gehirn auf das Bier reagiert.
Gibt es denn dazu schon Erkenntnisse, also Forschungen, die zeigen, unser Gehirn reagiert bei normalem Bier total stark und bei alkoholfreiem Bier eher weniger stark?
Nee, den direkten Vergleich, den gibt es da nicht. Es ist auch so, dass unser Hirn sowieso erstmal bei beiden Getränken reagiert, weil CO2 drin ist und das den trigeminalen Nerv, von dem wir hier die ganze Zeit sprechen, aktiviert. Die Forscherinnen und Forscher wollen aber herausbekommen, ob durch das Menthol zum Beispiel das Glücksempfinden stimuliert wird.
Jetzt aber die Frage, lohnt sich dieser ganze Aufwand? Wollen die Leute denn überhaupt alkoholfreies Bier so sehr haben?
Es sieht ganz danach aus. Also die Absatzzahlen von alkoholfreiem Bier haben sich von 2007 auf 2017 mehr als verdoppelt, also in 10 Jahren. Es wird also immer mehr alkoholfreies Bier gekauft. Und das war auch der Grund für diese neue Forschung.
Wir haben uns den Versuchsaufbau eigentlich überlegt, weil wir gesehen haben, und auch mit den Brauern gemeinsam, dass der Markt für alkoholfreies Bier immer größer wird und sehr stark wächst gerade. Und dass wir dann noch eine Möglichkeit brauchen, das Produkt zu optimieren.
Dazu kommt dann noch, dass normales Bier zwar immer noch beliebter ist als alkoholfreies, die Absatzzahlen aber vergleichsweise schlecht sind. 2018 gab es zum Beispiel das zweitschlechteste Ergebnis, seit die Bierabsatzzahlen erhoben werden. Das alkoholfreie Bier wird also so ein bisschen als Hoffnungsträger der Branche angesehen. Auch in diesem Forschungsprojekt stecken Wein Stefan, Bart und Sohn, Adelholzener Alpenquelle und der Aromahersteller Distiller mit drin. Also da steckt auch die Industrie mit drin. Die Idee, die kam aber von den Forscherinnen und Forschern.
Macht, dass das Bier besser schmeckt, das alkoholfreie. Forscher setzen sich da dran und Forscherinnen auch. Hier ist Deutschlandfunk Nova, das Update.
Deutschlandfunk Nova, Update.
In Sri Lanka hat die Regierung für heute Staatstrauer angeordnet. Viele der Todesopfer der Anschläge von Ostersonntag wurden beerdigt. Und gleichzeitig versuchen die Sicherheitskräfte herauszufinden, wer hinter den Anschlägen steckt. Nicola Reik aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Was weiß man inzwischen darüber?
Also man weiß, dass das gut geplante und koordinierte Anschläge waren. Gleichzeitig hatten sich ja am Sonntag Selbstmordattentäter in 3 Kirchen und 3 Luxushotels der Insel in die Luft gesprengt. Nach aktuellen Zahlen wurden dabei mehr als 320 Menschen aus insgesamt 12 Ländern getötet, darunter auch 45 Kinder. Das jüngste Opfer war gerade mal 1,5 Jahre alt. Von 2 der Attentäter kennt man inzwischen die Identität. Das sollen 2 Brüder gewesen sein, Muslime aus einer wohlhabenden Familie in Sri Lankas Hauptstadt Colombo. Die haben sich wohl in 2 Hotels als Gäste ausgegeben und dann in die Luft gesprengt.
Mittlerweile hat sich die Terrororganisation IS zu Wort gemeldet und sagt, die Täter von Sri Lanka, die waren ihre Leute. Kann das auf die beiden Identifizierten, die du gerade angesprochen hast, zutreffen?
Also das kommt darauf an, wie eng man die Zugehörigkeit zum IS definiert. Die Ermittler vor Ort in Sri Lanka sind ziemlich sicher, dass die Anschläge von lokalen Islamistengruppen geplant und auch ausgeführt wurden. Aber sie glauben auch, dass diese lokalen Gruppen Hilfe aus dem Ausland hatten. Mehrere Verdächtige sind wohl in den vergangenen Monaten öfter mal ins Ausland gereist und könnten dort Kontakt beispielsweise zum IS gehabt haben. Brisant ist, dass der Geheimdienst in Sri Lanka wohl schon seit Jahren Infos über diese radikalisierten lokalen Gruppen hatte, aber darauf überhaupt nicht reagiert hat. In Sri Lanka selbst jedenfalls haben die Menschen Angst, dass der Terror noch nicht vorbei ist. Da gelten jetzt dieselben Ausnahmeregeln wie zu Bürgerkriegszeiten. Polizei und Militär können jederzeit Razzien durchführen, Personen festnehmen, wochenlang festhalten. Heute Morgen kam es in der Hauptstadt schon fast zu einer Panik, weil da ein verlassenes Gepäckstück rumstand und alle sofort an einen Sprengsatz gedacht haben. Die Regierung hat dann auch noch gesagt, dass einige Verdächtige noch auf der Flucht sind und möglicherweise Sprengstoff bei sich haben. Das facht die Angst natürlich zusätzlich an.
Und die Regierung hat landesweit alle sozialen Netzwerke und Messenger gesperrt, offiziell um Hass, Propaganda und wilde Gerüchte zu stoppen. Inwieweit hilft das?
Das klingt ja erstmal vernünftig und ist auch nicht das erste Mal, dass Sri Lankas Regierung das Netz blockiert. Religiös oder ethnisch motivierte Gewalt hat in dem Land unglücklicherweise ja eine lange Geschichte und die Blockade ist ein Versuch zu verhindern, dass solche negativen Gefühle halt wieder hochgepeitscht werden. Aber es gibt halt auch die andere Seite. Soziale Netzwerke können den Menschen in diesem Schockzustand auch helfen, sich schnell zu informieren, nach vermissten Personen zu suchen oder einfach auch sich gegenseitig zu trösten. Außerdem sind die Motive der Regierung nicht so ganz klar. Kritiker sagen, das ist eine Art Zensur. Schließlich werden auch die klassischen Medien in Sri Lanka stark kontrolliert und das auch in friedlichen Zeiten.
Nicola Reik mit dem, was es bisher an Informationen gibt über die Anschläge von Ostersonntag in Sri Lanka.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Sonst kennt man sie ja eher so aus Operationssälen oder von Großbaustellen, so Mundschutzmasken und Atemschutzmasken. Neuerdings finden wir sowas aber auch im Sortiment von Modelabels. In den Online-Shops, da steht sowas wie rebellisches Accessoire oder Ästhetik im Guerilla-Style. 75 Euro aufwärts kostet dann so ein kleines Stückchen Stoff. Hat die Mundschutzmaske als Accessoire bei uns eine Chance? Deutschlandfunk Nova-Reporter Christian Schmidt wollte das rausfinden.
Tokio, vor knapp 10 Jahren. Mein erstes Mal Japan. So viele Menschen tragen diese Masken vor ihrem Mund. Klar habe ich die schon mal bei japanischen Touristen in Deutschland gesehen. Aber dass wirklich eine solche Masse mit diesem Stückchen Stoff im Gesicht rumläuft, war doch ungewohnt für mich. Tokio ist eigentlich eine sehr saubere Stadt. Gut, es ist eine Großstadt, die Luft ist jetzt nicht so rein wie in einem Schweizer Bergdorf. Aber darum geht es den Japanern gar nicht.
Ich trage die Maske, weil ich gute Manieren habe, weil ich nicht meine Bakterien überall verbreiten will. Ich trage sie, weil die Luft schlecht riecht. Ohne meine Maske gehe ich zum Beispiel nie in die Bahn. Ja, besonders die Geschäftsmänner, die stinken.
Gute Manieren an den Tag legen und schlechten Gerüchen aus dem Weg gehen. Um in Japan das Gesicht zu wahren, wird es verdeckt. Viele tragen schlichte weiße Masken. Das sieht für mich extrem aus wie im OP-Saal, irgendwie unangenehm. Außerdem verwirrt es mich, wenn ich nicht sehe, ob das Gesicht darunter gerade lacht oder fies guckt. Aber klar, Japan, da ist vieles kawaii, also auch süß gemacht. Es gibt Masken mit Tweety drauf, die obligatorischen süßen Kätzchen natürlich oder auch ganz schick in bunt und mit Glitzer. Solche Masken kommen jetzt langsam zu uns nach Europa und zwar in der Hightech-Version. Die Angst vor Feinstaub macht's möglich. Das ist Mathieu Lécuyer. Mit seinem Startup Airpur will er die Maskenkultur Asiens nach Europa bringen. Das Ding, das er vertreibt, hat mehrere Schichten, mehrere Filter sind verbaut, die vor dreckiger Luft schützen sollen. Lécuyer hat sich vor ein paar Jahren in Paris eine Lungenentzündung eingefangen. Vom täglichen Fahrradfahren, sagt er. Deshalb habe er seine Firma gegründet. Ab jetzt will Lécuyer nichts mehr dem Zufall überlassen. Die Maske hat eine eigene App. Die zeigt an, wie der aktuelle Zustand des Filters ist. Eine kleine Tachonadel auf dem Handy-Display zeigt 49%. Das heißt, der Filter ist noch in Ordnung. Noch sehen die Masken aus, als würde man gerade zum Skifahren aufbrechen. Zwei dicke Gummibänder wie bei einer Skibrille halten die Maske fest. Die Maske selbst wirkt starr und klobig. Wenn man schmutzige Luft wirklich abfangen will, dann braucht es diese dicken Filter. So eine Kawaii-Bärchenmaske aus Japan würde da nicht funktionieren. Sind die Deutschen bereit für Atemschutzmasken in der Stadt?
Nicht wirklich. Weil ich mich eingeschränkt fühle mit dem Atmen, jetzt schon, mit 1000 Allergien und allem. Und es wird warm.
Nein, würde ich nicht tragen. Ich weiß nicht so richtig, was das soll und ich finde, es sieht doof aus.
Nee, im Sommer jetzt auf jeden Fall nicht direkt. Ist mir zu warm dafür, aber vielleicht irgendwann mal, wenn es dann richtig krass wird. Aber
wenn es wirklich krass wird also. Gut, man könnte sagen, es ist schon krass. Die Deutsche Gesellschaft für Pneumologie rechnet vor, dass der Weltbevölkerung pro Jahr 600.000 Lebensjahre flöten gehen. Und das Max-Planck-Institut sagt, Feinstaub verkürzt die individuelle Lebenserwartung um 2,4 Jahre. Die steigende Zahl an Zulassungen für dicke SUV-Autos lässt auch keine Besserung für die Zukunft erwarten. Für Mathieu Lécuyer ein vielversprechendes Geschäft.
Sur la problématique de la pollution de l'air qui devient une problématique, je pense, mondiale et le problème de santé publique numéro 1.
Luftverschmutzung wird das Problem Nummer 1 sein in der Zukunft, sagt Lécuyer. Doch die Europäer sind Maskenmuffel. Der YouTuber Asian Boss hat auf seinem Kanal Japaner befragt, warum das so sein könnte. Sie können gar nicht glauben, dass wir hier in westlichen Breiten noch keine Masken tragen.
Die Maske könnte für Fremde ungewohnt aussehen, verdächtig, wie ein Terrorist zum Beispiel. Vielleicht sind ihre Nasen zu groß und dann nervt es sie einfach.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ich habe vorhin schon die ganze Zeit gesucht und habe wirklich ganz genau hingeschaut und habe nichts entdeckt. Und man muss auch wirklich ganz genau hinschauen. Und dann irgendwann auf dem zweiten Bild, da kann man es etwas sehen, auf dem ersten eher nicht. Wir sprechen über ein Pflaster auf einer Hand. Eines, das in den vergangenen Tagen durch einen Tweet ziemlich bekannt geworden ist. Ilka Knigge aus dem Update-Team. Wer hat diesen Tweet abgesetzt und was ist das für ein Pflaster?
Der Tweet kommt vom Bürgerrechtler Dominik Apollon. Und das Pflaster, das ist eigentlich so ein ganz normales Pflaster. Es ist aber nicht in diesem komischen Rosaton, der ja so als Hautfarbe bezeichnet wird bei uns, sondern in einem dunklen Braun, das zu der Hautfarbe von Dominik Apollon passt. Der hat so 2 Fotos davon gemacht und schreibt, dass er zum ersten Mal in seinem Leben weiß, wie es sich anfühlt, ein Pflaster in seinem Hautton zu haben. Und er sagt auch, ich bin den Tränen nahe.
Dieser Tweet, der wurde schon über 500.000 Mal geliked, 94.000 Mal geteilt und auch wild kommentiert. Was sagen denn die Leute so?
Ja, viele Userinnen und User freuen sich total und sie kommentieren, dass es solche Pflaster zwar schon länger gibt, die aber eben super schwer zu bekommen sind. Einige, die rufen deshalb dazu auf, in Drogeriemärkten öfter danach zu fragen, damit eben klar ist, dass es da einen Bedarf gibt. Ein paar regen sich auch drüber auf, andere Schwarze reagieren aber darauf und beschreiben, warum das eben wichtig ist, dass es solche Pflaster und eben auch andere Produkte auch für sie gibt und nicht nur in weiß oder in diesem Schweinchen rosa. So schreibt zum Beispiel John Boyega, das ist der Star-Wars-Schauspieler. Very valid. These Band-Aids help me on film sets all the time, unless you think I should wear the normal ones. Mhm. Also sehr gut. Diese Pflaster, die helfen mir am Set von Filmen. Oder glaubt ihr etwa, ich soll da die normalen tragen? Sehe auch ganz schön blöd aus, muss man schon so sagen.
Weißt du, wofür das auch natürlich gut ist, dieser Tweet? Dass viele das allererste Mal darüber nachdenken. Ich zum Beispiel, ich habe noch nie darüber nachgedacht, dass diese Pflaster in einem Hautfarbeton sind. Erstens, weil ich natürlich immer Mickey-Maus-Pflaster nur hatte. Die sind blau oder so. Aber auf der anderen Seite, tatsächlich, ich hatte mir da noch nie Gedanken drüber
Aber gemacht. Denk mal an Make-up. Hast du schon mal dunkles Make-up gesehen in einem normalen Drogeriemarkt?
Ja, auch da, ich trage ja kein Make-up, habe ich mir auch noch keine Gedanken drüber gemacht. Hier ist Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Boah, Regen und Sturm über das Osterwochenende auf Mallorca und Ibiza. Die Strände sind total zu und voll mit irgendwelchem verwehten Palmenzeugs oder mit Algen. Sonne und trockenes Wetter gab es allerdings in Deutschland. Hier ist Deutschlandfunk Nova, das Update. Diese Trockenheit, die hat es in sich bei uns. Nachdem wir vergangenes Jahr schon in weiten Teilen des Landes eine monatelange Dürrephase hatten, geht es dieses Jahr schon wieder damit los. Und damit ist die Waldbrandgefahr jetzt im Frühjahr schon recht hoch. Johann Goldammer leitet das Global Fire Monitoring Center in Freiburg. Herr Goldammer, wie ungewöhnlich ist denn das, dass die Waldbrandgefahr schon so früh im Jahr so hoch ist?
An sich ist das gar nicht ungewöhnlich. Wir haben ja im Spätwinter und im frühen Frühjahr immer eine Situation, wenn wir ein paar trockene Tage haben, dass dann die Vegetation vom Vorjahr trocken ist. Das handelt sich um Gras, um Schilf, um die oberflächlichen Auflagen auf Feuchtgebieten oder Mooren. Und dann hat es in den vergangenen Jahren schon immer gebrannt um diese Zeit herum. Allerdings muss man sagen, seit einigen Jahren erleben wir ja, dass diese Trockenzeiten im Frühjahr zunehmen.
Jetzt soll es ab morgen, zumindest im Westen Deutschlands, regnen. Reicht das dann aus, um die Waldbrandgefahr einzudämmen?
Absolut, ja. Wenn wir auf den Waldbrandgefahrenindex des Deutschen Wetterdienstes schauen oder auf den Graslandfeuerindex, dann sieht es tatsächlich so aus, dass im Westen der Republik wir mehr Feuchtigkeit und Niederschlag zu erwarten haben. In den östlichen Bundesländern bleibt es allerdings trocken und die Waldbrandgefahr bleibt bestehen dort.
Wie viel müsste es denn regnen, damit die Waldbrandgefahr spürbar zurückgeht oder reichen schon ein paar Tropfen?
Nein, ein paar Tropfen reichen nicht. Also ein Regen, der über mehrere Stunden, nicht unbedingt sehr intensiv fällt, der reicht dann schon aus, um die Vegetation oberflächlich zu benetzen und dann Entzündungen zu vermeiden. Wenn wir allerdings eine Situation haben, wie in Niedersachsen im Moment, dass sich das Feuer in den vergangenen Tagen schon etwas in den Boden hineingefressen hat, das heißt in die organischen Auflagen, dann bräuchten wir allerdings so richtig kräftigen Regen, dass das durchnässt und dann die Glutnester ablöscht.
Jetzt habe ich eben schon so ein bisschen rausgehört, dass Sie durchaus auch sagen, da hat sich etwas in Richtung Trockenheit entwickelt hier bei uns in Deutschland. Wie wird es denn in den kommenden Jahren sich noch weiterentwickeln? Wird die Waldbrandgefahr in Deutschland steigen?
Also wir rechnen damit aus meteorologischer Sicht oder aus Sicht derjenigen, die den Klimawandel ja schon länger in dieser Form vorausgesagt haben, dass solche Trockenzeiten sei es im Frühjahr, aber auch im Sommer oder im Herbst wie im vergangenen Jahr, durchaus sehr viel länger anhalten können. Das liegt an diesen Großwetterlagen und vor allen Dingen an dem Jetstream, der so eine persistente Wetterlage über viele Tage oder Wochen ermöglicht. Allerdings war eigentlich dieses Frühjahr schon relativ komfortabel, denn wir haben ja so ein Kommen und Gehen der Hoch- und Tiefdruckgebiete gesehen, sodass es an sich nicht so kritisch war.
Sind wir denn in Deutschland gut eingestellt auf Waldbrände, falls es dann tatsächlich mal zu einem Feuer kommt?
Nein, das sind wir nicht. Deutschland hat viel diskutiert. Das liegt ja auf der Landesebene, vor allen Dingen aber auch auf den Landkreisen und den Gemeinden. Es hat viele Besprechungen und Meetings gegeben, aber an der grundsätzlichen Situation hat sich in dieser kurzen Zeit seit letztem Jahr nichts verändert. Weder die Ausbildung noch die Ausrüstung in Deutschland ist generell dafür geeignet, mit diesem Problem langfristig und auf die Zukunft orientiert fertig zu werden. Da ist unverändert Handlungsbedarf angesagt.
Was bräuchten wir denn? Also Ausbildung auf der einen Seite, aber was für Material? Sind das Löschflugzeuge, Löschhubschrauber?
Nein, man muss da nicht in die Luft greifen, sondern einfach die Feuerwehren und durchaus auch den Forst, also die Eigentümer von Wald und anderen Grundstücken, die feuergefährdet sind, in die Lage versetzen, beispielsweise relativ schnell und flexibel auf Feuer zu reagieren. Und da braucht man halt kein Großgerät, sondern was diejenigen, die vor allen Dingen auf dem Land arbeiten, ja, das sind landwirtschaftliche Flächen oder Naturschutzgebiete oder Waldflächen, dass diejenigen, die dort routinemäßig arbeiten, auch für den Erstangriff ausgestattet sind. Wir entwickeln hier in Freiburg so ein Modell dafür, das wird sich in diesem Jahr noch umsetzen, sodass wir hier ein bisschen Neuland betreten, dass nicht nur die Feuerwehren für diesen Bereich zuständig sind, sondern eben auch der Landeigentümer.
In Deutschlandfunk Nova im Update Johann Goldammer vom Global Fire Monitoring Center in Freiburg. Wir müssen also in Zukunft mit längeren Dürrephasen bei uns in Deutschland rechnen und damit steigt auch die Waldbrandgefahr.
Deutschlandfunk Nova Update.
Liebe Mädchen und Frauen, die uns gerade hören, ihr werdet, wenn alles gut läuft, sehr, sehr alt. Laut einer Studie des Max-Planck-Instituts für demografische Forschung in Rostock sitzen die, wird mehr als jedes dritte Mädchen, das in diesem Jahr geboren wird, 100 Jahre alt und älter. Bei den Jungs werden rund 10% so alt. 100 oder älter. Und in dieser Studie steht auch drin, dass ältere Generationen, also die aktuell 20-Jährigen oder 30, 40, 50-Jährigen, auch schon sehr alt werden, meistens so um die 90 Jahre. Wie ist das Leben so in dem Alter mit 100? Dorothea Buck, Autorin und Bildhauerin, wurde Anfang April 102 Jahre alt, geboren damals 1917 und sie haben wir heute am Telefon im Seniorenheim erreicht. Erstmal herzlichen Glückwunsch zum 102. Geburtstag.
Ja.
Wie ist es denn so mit über 100?
Ja, wissen Sie, ich liege ja ständig im Bett, nicht? Weil ich das auch will, weil mir das am bequemsten ist.
Ja, das glaube ich.
Und dann, ich kann lesen, ich kann alles machen, ich bekomme viel Besuch, ich habe ein sehr schönes, großes, sonniges Zimmer.
Können Sie mir sagen, weil ich habe ehrlich gesagt noch nie mit jemandem gesprochen, der über 100 Jahre alt ist. Was wird denn im Alter, in so hohem Alter, besser im Leben?
Das habe ich ja nicht verstanden.
Was wird im Alter besser im Leben?
Ja, was wird besser? Dass man vieles nicht mehr selber machen muss.
Ah, das heißt, Sie haben ja quasi Personal.
Ja, wir haben hier im Albertinenhaus, das ist eine gute Abteilung, die ist auch begehrt, auch von Pflegenden, nicht? Ich finde immer, ich habe es hier gut.
Wenn Sie zurückschauen auf Ihr Leben, was war denn die beste Zeit Ihres Lebens?
Die beste Zeit war eigentlich die Zeit in einem Gartenhaus. Und das Gartenhaus, ich hatte rundherum Blumen und im vorderen Haus der Besitzer, Grundstücksbesitzer, war eine Familie mit drei kleinen Jungs. Und die waren noch sehr klein und das war eine wunderschöne Zeit. Ja, die saßen morgens schon vor meiner Haustür und wollten malen und wollten modellieren und wollten Musik machen. Die haben das alles gemacht.
Freuen Sie sich denn für die Mädchen, die heute in Deutschland geboren werden und von denen ganz viele 100 Jahre alt und älter werden?
Ach, wissen Sie, das ist eine zweischneidige Sache. Man hört nicht mehr so gut, man sieht nicht mehr so gut. Na, und dann, wissen Sie, mit dem Darm, das ist ja auch so eine Sache, nicht? Das ist fast das Unangenehmste, dass Sie Ihren Darm nicht mehr im Zügel haben.
Dass der Körper generell nicht mehr so mitmacht, wie man das möchte.
Ja, und gerade die Verdauung, ja, nicht?
Wenn Sie aber noch einen Wunsch hätten, wie viele Jahre würden Sie denn gerne noch haben?
Ja, das weiß ich auch nicht genau. Ich habe manchmal auch schon gedacht, ach, da könnte ich ja noch so ein paar Jährchen, so ein paar Jahrzehnte drauflegen. Aber wissen Sie, es wird ja nicht besser bei uns. Außer es die Greta aus Schweden. Nicht, wenn die durchdringt. Das scheint mir doch so etwas wie ein Gottesgeschenk zu sein.
Greta Thunberg, die Klimaaktivistin.
Greta Thunberg, nicht aus Schweden.
Ja, die begeistert Sie.
Ja, dass Kinder jetzt einfordern, dass die Alten ihnen eine gute Welt hinterlassen.
Ich könnte mich jetzt noch ewig mit Ihnen weiter unterhalten. Ich danke Ihnen sehr.
Ja.
Wünsche Ihnen alles Gute.
Dankeschön.
Dorothea Buck, 102 Jahre alt. Wir haben das Gespräch vor der Sendung aufgezeichnet. Ganz, ganz großen Respekt. Und ich hoffe, ich bin noch genauso cool drauf mit, wenn es nur 80 sind oder 70.
Wenn es nur 80 sind.
Ja, sehr tolle Frau. Dankeschön.
Deutschlandfunk Nova. Update. Montag bis Freitag. Immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.